Hallo und herzlich willkommen bei Luz Materna, dem Podcast über das Licht, das in uns wohnt, manchmal verborgen, manchmal strahlend hell. Das Licht, das wir durch die Mutterschaft entdecken, verlieren und wiederfinden. Mein Weg in meine Mutterschaft, durch meine Schwangerschaften, meine Geburten und auch durch Verlust war genau das. Ein Weg durch Schatten und Licht. Schön, dass du heute hier bist. Ich bin Catalina, Kultur- und Sozialanthropologin mit dem Fokus auf Medizinanthropologie und werdende Hebamme. Ich begleite Frauen in Prozessen der Wandlung und des Wachsens aus gelebter Erfahrung als Mutter, als Frau, als eine, die Leben geboren und den Tod in den Armen gehalten hat. Luz Materna bedeutet auf Spanisch Mutterlicht oder mütterliches Licht. Mein Podcast ist eine Einladung an dich, dich selbst in deiner Transformation zu erkennen, in deiner Kraft, in deiner Verletzlichkeit und in deiner Weisheit. Egal ob Mutter oder nicht, egal was dein soziales oder dein biologisches Geschlecht ist, egal wie alt du bist, egal wo du her bist, egal ob du selbst eines Tages Kinder gebären möchtest, großziehen, begleiten oder nicht, wir alle haben eine Erfahrung unseres Lebens gemein. Wir werden alle geboren aus einem gebärfähigen Körper heraus in diese Welt. Das sind die Bedingungen des Lebens selbst. Geboren werden, leben und eines Tages sterben. In diesem Podcast widme ich meine Aufmerksamkeit, meine Zeit und sehr viel Liebe diesen Themen. Der Fokus liegt in vielen Folgen aus der Perspektive eines Neugeborenen auf den Beginn des Lebens, aus der Perspektive der Gebärenden auf einem tiefgreifenden, einschneidenden und lebensverändernden Prozess. Das Thema Mutterschaft begegnet Menschen mit gebärfähigen Körpern irgendwann im Laufe ihres Lebens auf die eine oder andere Weise und kann aus so vielen unterschiedlichen Perspektiven betrachtet werden wie das Menschsein selbst. Obwohl Geburt uns seit Anbeginn der Menschheit begleitet, hat sich die Art und Weise, wie wir über Geburt denken, wie wir sie erleben, wie wir über Geburt sprechen und wie wir Menschen während dieses Übergangs begleiten, im Laufe der Zeit immer wieder verändert. Die in einem Land vorherrschende Geburtskultur sagt viel über den gesellschaftlichen Status von Frauen aus. Diese Folge verstehe ich als eine Fortsetzung meiner dritten Podcast-Folge mit dem Titel Gebären in Würde zwischen Medizin, Menschlichkeit und Entscheidungskraft, die ich vor etwa einem Jahr veröffentlicht habe. Seitdem hat sich einiges verändert. Ich habe weitergelernt, neue Erfahrungen gesammelt, neue Perspektiven gewonnen und manche meiner bisherigen Annahmen hinterfragt. Deshalb teile ich in dieser Folge nicht nur persönliche Erfahrungen und Gedanken, sondern auch meine Weiterentwicklung in Bezug auf diese Themen. Sie ist eine Momentaufnahme meiner aktuellen Auseinandersetzung mit Schwangerschaft, Geburt, Mutterschaft und der Rolle von Hebammen in unserer Gesellschaft. Wie immer erhebt das Gesagte keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Vielmehr möchte ich dich einladen, gemeinsam mit mir Fragen zu stellen und Zusammenhänge zu erkunden. Bevor ich beginne, möchte ich noch ein paar Gedanken mit euch teilen. Während der Vorbereitung dieser Folge habe ich immer wieder darüber nachgedacht, wie tief ich in die Geschichte der Medikalisierung von Schwangerschaft und Geburt und in den Wandel des Hebammenberufs eintauchen möchte. Dabei stellt sich mir auch die Frage, warum es für mich überhaupt so wichtig ist, Studien und Forschungen zur Entwicklung der Geburtshilfe in diesem Podcast aufzugreifen und dieses Wissen mit euch zu teilen. Ich glaube, zu verstehen, wie aus einem weiblich dominierten Handlungsraum, in dem autonome Hebammen in Dörfern, Gemeinschaften und Gesellschaften eine wichtige Monopolstellung innehatten, eine männlich geprägte medizinische und akademisierte Disziplin werden konnte, in der der gebärende Körper zunehmend überwacht und kontrolliert wurde, bedeutet auch, sich ein fundierteres Verständnis von Geburtskultur anzueignen. Es wäre nämlich zu einfach, diesen Prozess ausschließlich als das Ergebnis einer patriarchalen Entmachtung von Hebammen und Gebärenden zu betrachten. Tatsächlich weisen Historikerinnen wie zum Beispiel Alexandra Schmidt, auf die ich mich ganz oft beziehe in dieser Folge, darauf hin, dass die Kultur des Gebärens nie geradlinig verlaufen ist, sondern von Kontinuitäten, Brüchen und Widersprüchen gleichermaßen geprägt wurde. Aus einer anthropologischen Perspektive ist es mir sehr wichtig, komplexe Entwicklungen sichtbar zu machen, ohne sie jedoch auf eine einzige Ursache zu reduzieren. Wer sich näher mit dem Thema Geburt beschäftigt und sich ein wenig umhört bei Hebammen, in Krankenhäusern, in Geburtsvorbereitungskursen, bei der Gynäkologin oder auch in den sozialen Medien, stößt relativ schnell auf teils hitzig geführte Debatten, gegensätzliche Anschauungen, unterschiedliche Meinungen und Perspektiven. Zumindest ist das der Eindruck, der mich bereits während meiner eigenen Schwangerschaften begleitet hat und der mir auch heute immer wieder begegnet. Beginnen wir zum Beispiel mit der Frage nach dem vermeintlich richtigen Geburtsort. Wer sich in diesem Bereich informiert, begegnet oft sehr unterschiedlichen Botschaften. Die Klinikgeburt wird häufig als der medizinisch sicherste Ort für eine Geburt dargestellt. Gleichzeitig werden außerklinische Geburtsorte, die von freiberuflichen Hebammen begleitet werden, nicht selten kritisch betrachtet. Hausgeburten gelten manchen als gefährlich, unhygienisch oder als ein vermeintliches Risiko für Mutter und Kind. Gleichzeitig zeigen aktuelle geburtsstatistische Daten ein differenzierteres Bild, als die öffentliche Wahrnehmung oft vermuten lässt. Bei sorgfältig ausgewählten Schwangerschaft und entsprechender Begleitung erzielen außerklinische Geburten sehr gute Ergebnisse, sowohl für die Mutter als auch für das Kind. Diese Art gegensätzlicher Bewertungen begegnet uns nicht nur in der Frage nach dem Geburtsort. Mein Eindruck ist, dass sich dieser Diskurs auch innerhalb der Geburtshilfe selbst wiederfindet. Immer wieder höre ich Geschichten von Spannungen zwischen unterschiedlichen Berufsgruppen und Versorgungsmodellen, von gegenseitigem Misstrauen, das manchmal den Eindruck erweckt, als stünden sich unterschiedliche Vorstellungen von Geburt unversöhnlich gegenüber. Mir begegnen auch immer wieder Menschen, die genau das Gegenteil versuchen. Hebammen, Ärztinnen und andere Fachpersonen, die den Austausch suchen und Brücken bauen möchten. Menschen, die sich dafür einsetzen, die Zusammenarbeit zwischen außerklinischen und klinischen Einrichtungen zu stärken, beispielsweise um Übergänge etwa bei einer Verlegung möglichst sicher und respektvoll zu gestalten. Mich beschäftigt dabei weniger die Frage, wer Recht hat, vielmehr frage ich mich, warum es in einem Bereich, in dem letztlich alle das Wohl von Mutter und Kind im Blick haben, manchmal so schwierig scheint, miteinander ins Gespräch zu kommen. Zu den bereits angeführten kommen Aussagen und Erfahrungen, die unterschiedlicher eigentlich kaum sein könnten. In meiner Prä- und Postnatal-Yoga-Ausbildung begegnete mir beispielsweise die Haltung, dass eine selbstbestimmte Geburt unter den heutigen Bedingungen grundsätzlich nicht möglich sei. Gleichzeitig erzählen Frauen von Geburten, in denen sie sich gesehen, getragen und respektiert gefühlt haben, ebenso wie von Erfahrungen, die sie als belastend oder sogar traumatisch erlebt haben. Ich höre Berichte über die Herausforderungen eines Gesundheitssystems, das vielerorts unter Druck steht, von Hebammen, die mehrere Geburten gleichzeitig begleiten müssen, von Personalmangel und hoher Arbeitsbelastung, die eine individuelle Betreuung erschweren. Diskutiert wird auch über strukturelle Veränderungen, Geburtsabteilungen schließen, Versorgungsangebote verändern sich und angehende Hebammen machen sich Gedanken darüber, wie ihre berufliche Zukunft aussehen wird und unter welchen Bedingungen sie ihren Beruf später ausüben können. Zu all dem beobachte ich in den sozialen Medien Entwicklungen, die mich wirklich nachdenklich stimmen. Dazu gehören Beiträge, in denen Hebammen und ihre Arbeit pauschal kritisiert oder abgewertet werden. Es begegnen mir Menschen ohne medizinische Ausbildung, die mit großer Sicherheit Empfehlungen zu komplexen geburtshilflichen Themen aussprechen. Ebenso stoße ich auf Angebote, die Alleingeburten bewerben oder Begleitungsformen vorstellen, die aus meiner Sicht Fragen nach Verantwortung, Qualifikation und Sicherheit aufwerfen. Und je mehr ich mich mit diesen Themen beschäftige, desto stärker entsteht bei mir der Eindruck, dass viele dieser Thematiken miteinander verwoben sind und sich nicht auf einfache Gegensätze reduzieren lassen. Der Blick auf die Geschichte der Geburtshilfe zeigt, das Thema, womit wir uns heute auseinandersetzen, dass viele dieser Kontroversen keineswegs neu sind. Sie begleiten die Entwicklung der Obstetrik seit Jahrhunderten und lassen sich bereits in den frühen Prozessen der Medikalisierung von Schwangerschaft und Geburt erkennen. Also beginnen wir von vorne, zumindest bei meinem Anfang. Bei meinen ersten Recherchen und den historischen Entwicklungen, auf die ich dabei gestoßen bin. Wir werden gemeinsam einen Blick darauf werfen, warum manche dieser Debatten und Thematiken bis heute fortbestehen, was sich für Gebärende und Hebammen bereits maßgeblich verändert und verbessert hat und wo aus meiner Sicht Möglichkeiten liegen, die Begleitung rund um Schwangerschaft und Geburt weiterzuentwickeln. Denn am Ende geht es für mich nicht darum, welche Seite recht hat. Es geht darum, wie wir eine Versorgung gestalten können, die fachlich kompetent und gleichzeitig menschlich präsent ist. Wie ihr vielleicht aus meiner ersten Podcast-Folge wisst, schrieb ich 2022 an der Universität Wien meine Bachelorarbeit im Fach Kultur- und Sozialanthropologie. Und damals beschäftigte mich vor allem eine Frage: Erleben sich Gebärende während Schwangerschaft und Geburt als autonome und selbstwirksame Individuen? Und welche Bedingungen müssen überhaupt gegeben sein, damit werdende Mütter ihre Geburt als selbstbestimmt wahrnehmen können? Auch aus der Perspektive heraus, dass ich auch glaube, dass werdende Mütter den Anspruch haben sollten, sich grundsätzlich als autonom in einem so wichtigen und lebensverändernden Geschehen erleben zu dürfen. Der Ursprung dieser Fragestellung war durchaus persönlich. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich bereits 4 Kinder geboren, 2 im Krankenhaus und 2 außerklinisch. Und für mich war die Antwort zunächst klar. Die ersten beiden Geburten hatte ich definitiv als fremdbestimmt erlebt, die späteren außerklinischen Geburten als selbstbestimmt. Und daraus entstand die Annahme, dass der Geburtsort der entscheidende Faktor sein müsse. Am Ende meiner Arbeit zeigte sich jedoch, dass meine ursprüngliche Annahme zu kurz gegriffen hatte. Nicht der Ort der Geburt erwies sich als entscheidender Faktor, sondern die Qualität der Begleitung. Besonders Hebammen und Gynäkologinnen spielten eine zentrale Rolle für die subjektive Wahrnehmung von Geburtserfahrung der Frauen. Ihre Haltung, ihre Kommunikation und die Art und Weise, wie sie Frauen vor, während und nach der Geburt begegneten, beeinflussten maßgeblich, ob sich eine Gebärende als selbstbestimmt, ernst genommen und handlungsfähig erlebte. Diese Erkenntnis begleitet mich bis heute und hat meinen Blick auf Geburt, auf Hebammenarbeit und auf die Frage, was Frauen in dieser besonderen Lebensphase wirklich brauchen, nachhaltig verändert. Und deshalb möchte ich zunächst über die Rolle der Hebammen und die Medikalisierung von Schwangerschaft und Geburt sprechen, wohl wissend, dass ich die Komplexität dieses Themas nicht in einer einzigen Podcast-Folge vollständig erfassen lässt. Was meine ich also, wenn ich von Medikalisierung rede? Der Begriff an sich fand in den 1970er Jahren Eingang in die sozialwissenschaftliche Forschung und wurde von Beginn an dafür hergenommen und genutzt, um Entwicklungen moderner Gesundheitssysteme kritisch zu untersuchen. Der Soziologe Peter Konrad spricht von Medikalisierung, wenn Aspekte des Lebens, die ursprünglich nicht als medizinische Probleme verstanden wurden, zunehmend medizinisch definiert und behandelt wurden. Der Soziologe Irwin Kenneth Soler beschrieb Medikalisierung als einen Prozess, in dem immer mehr Bereiche unseres alltäglichen Lebens unter medizinischen Einfluss, medizinischer Deutung und medizinischer Kontrolle geraten. Der Blick auf den gebärfähigen Körper und seine biologischen Prozesse veränderte sich und wurden Gegenstand medizinischer Deutung und Kontrolle. Dies betraf nicht nur Schwangerschaft und Geburt, sondern auch Menstruation, Sexualität und Menopause. Lange Zeit waren Schwangerschaft und Geburt Teil des alltäglichen Lebens. Geburten fanden zu Hause statt, eingebettet in Familien und Gemeinschaften. Frauen erlebten Geburten nicht nur als Gebärende, sondern im Laufe ihres Lebens auch als Töchter, Schwestern, Nachbarinnen oder Begleiterinnen anderer Frauen. Wissen über Schwangerschaft, Geburt, Stillen, Wochenbett wurde über Generationen hinweg mündlich weitergegeben durch Erfahrung, Beobachtung und Beziehung. Im besten Fall wurden Gebärende respektvoll und würdevoll begleitet, umgeben von Menschen, die sie stärkten und ihre Bedürfnisse ernst nahmen. Die Hausgeburt war sehr lange die Regel. Geburt und Tod gehörten zum Alltag des Lebens. Menschen begegneten ihnen häufiger und unmittelbarer, als wir es heute tun. diese Vorstellung von Geburt in einem häuslichen und privaten, familiären Umfeld, so wie sie oft dargestellt wird, vor allem zu vergangenen Zeiten, sollte nicht romantisiert werden. Geburt war früher nicht grundsätzlich sicherer oder selbstbestimmter. Auch damals gab es Gewalt, Schmerz und Leid, und die hohe Mutter- und Säuglingssterblichkeit stellte eine sehr große Herausforderung dar. Zudem unterschied sich die Art der Begleitung je nach sozialen und finanziellen Status der werdenden Mutter. Nicht alle Frauen hatten gleichermaßen Zugang zu Unterstützung, Wissen oder Versorgung. Der Hebammenberuf, wie wir ihn heute kennen, entwickelte sich über viele Jahrhunderte hinweg. Im deutschsprachigen Raum wurde die Bezeichnung Hebamme erstmal im 12. Jahrhundert schriftlich erwähnt. In mehreren historischen Publikationen werden Hebammen als unter Anführungszeichen weiße Frauen beschrieben. Aus verschiedenen Quellen geht hervor, dass Geburtsbegleiterinnen in Teilen des Mittelmeerraums ein hohes gesellschaftliches Ansehen genossen. Ihr Handlungsspielraum war teilweise größer als jener ihrer europäischen Kolleginnen. Je nach Region und Zeit war ihnen Weiterbildung bei männlichen Ärzten oder anderen Gelehrten möglich, und höher qualifizierte Geburtshelferinnen durften mitunter auch kleine operative Eingriffe durchführen. Auch das medizinische Wissen über den menschlichen Körper und die Anatomie entwickelte sich regional sehr unterschiedlich. Während in einigen Teilen des Mittelmeerraums anatomische Kenntnisse früher erweitert werden konnten, weil die wissenschaftliche Erforschung des Körpers in weiten Teilen Europas über lange Zeit stärker eingeschränkt. Die systematische Sektion von Leichen wurde dort erst deutlich später etabliert. Auch der gesellschaftliche Status und die Handlungsmöglichkeiten dieser Hebammen unterschieden sich teilweise deutlich von jenen Frauen, die Geburten im deutschsprachigen Raum begleiteten. Hier entwickelte sich eine Geburtspraxis, die sich über lange Zeit vor allem auf heilkundliches, praktisches und erfahrungsbasiertes Wissen stützte. Dazu trugen unter anderem die vorherrschenden gesellschaftlichen und religiösen Vorstellungen sowie der eingeschränkte Zugang von Frauen zu formaler Bildung bei. Im Mittelalter waren Hebammenfrauen, die in einer Gesellschaft lebten, in der nahezu alle Lebensbereiche religiös geprägt waren. Sie standen in sehr engem Kontakt mit den großen Übergängen des menschlichen Lebens, Zeugung, Schwangerschaft, Geburt und Tod, und verfügten über ein umfassendes Wissen rund um Fruchtbarkeit, Empfängnisverhütung, Schwangerschaftsabbruch, Geburt, Wochenbett und Säuglingspflege. Dadurch nahmen sie innerhalb vieler Gemeinschaften eine besondere Stellung ein, denn sie wussten Dinge in einem Bereich des Lebens, zu dem Männern oft nur begrenzten Zugang hatten. In der historischen Forschung wird immer wieder diskutiert, welche Auswirkungen die gesellschaftlichen, religiösen und politischen Veränderungen der damaligen Zeit auf die Stellung von Hebammen hatten. Heute gilt die Annahme, Hebammen seien während der Hexenverfolgung zwischen 1450 und 1750 gezielt und systematisch als Berufsgruppe verfolgt worden, als weitgehend widerlegt. Dennoch zeigen Historikerinnen, dass viele der verfolgten Frauen von den gesellschaftlichen Normen ihrer Zeit abwichen und Misstrauen hervorrufen konnten. Die Zusammenhänge zwischen Geschlecht, Macht, Religion und Verfolgung sind dabei komplex und lassen sich nicht auf eine einzelne Ursache reduzieren. Die frühe Neuzeit war von Gewalt, Verfolgung und sozialer Kontrolle geprägt und hinterließen tiefe Spuren in den Gemeinschaften Europas. Die heftigste Welle der Hexenverfolgungen ereigneten sich parallel zu Ereignissen wie der Reformation und dem Dreißigjährigen Krieg. Außerdem veränderten sich auch die Bedingungen, unter denen Wissen weitergegeben und als legitim anerkannt wurde. Denn ist das Wissen von Hebammen über Menstruation, Fruchtbarkeit, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett, Stillen oder die Menopause war von ihnen über Jahrhunderte vor allem durch Erfahrung und mündliche Weitergabe vermittelt worden. Parallel dazu entstanden in den Städten Europas die ersten Universitäten und akademischen Institutionen, zu denen Frauen erst im Jahr, bitte hört euch das an, 1910 Zugang hatten. Dadurch entwickelte sich zunehmend ein Spannungsverhältnis zwischen erfahrungsbasiertem Wissen, diesem weiblichen Wissen, und einem akademischen Wissen, das vor allem Männern vorbehalten war. Mit der Zeit gewann Letzteres immer stärker an gesellschaftlicher Autorität und Deutungsmacht und der weibliche Blick fehlte sowohl in Gesellschaft als auch in der Wissenschaft. Die Rahmenbedingungen für tätige Hebammen veränderten sich ebenfalls und ihr Beruf wurde zunehmend staatlich reglementiert. Die ältesten erhaltenen Hebammenordnungen entstanden 1452 in Regensburg. Darin wurden Verhaltensregeln und Pflichten für Hebammen festgelegt, denn behördliche Stellen versuchten damit unter anderem die Qualität der Geburtshilfe zu verbessern und auf die hohe Mütter- und Säuglingssterblichkeit zu reagieren. Ihr Tätigkeits- und Handlungsfeld wurde klar definiert. So durften Hebammen beispielsweise keine eigenen Arzneimittel mehr herstellen oder kleine operative Eingriffe vornehmen. Neben der zunehmenden Reglementierung wurden Hebammen außerdem dazu verpflichtet, eine staatlich anerkannte Ausbildung zu absolvieren und ihre Kenntnisse in Prüfung vor Stadtärzten nachzuweisen. Die Ausbildung erfolgte in sogenannten Gebärhäusern oder Gebärstuben, die ab dem Ende des 16. Jahrhunderts zunehmend an Spitäler angegliedert wurden. Gleichzeitig weisen Historikerinnen darauf hin, dass das geburtshilfliche Wissen der damaligen Stadtärzte selbst oft noch begrenzt war. Die Professionalisierung der Geburtshilfe verlief also keineswegs geradlinig. Die Reglementierung des Hebammenberufs betrafen nicht nur Fragen der Versorgung, sondern repräsentierten auch gesellschaftliche Machtverhältnisse. Wissen und Zuständigkeiten rund um Schwangerschaft und Geburt wurden zunehmend neu geordnet und damit veränderte sich auch die Stellung der Hebammen innerhalb der Gesellschaft. Um euch einen Einblick in eine dieser Verordnungen zu geben, möchte ich euch gerne ein paar Punkte der Hebammenordnung von 1808 vorlesen. Hebammen sind dem Kreisamt, Ortsobrigkeit und Kreisärzten unmittelbar untergeordnet. Hebammen sollen einen moralisch guten Lebenswandel führen, verschwiegen sein, zu jeder Zeit bereitwillig Hilfe leisten. Sie dürfen außer den gewöhnlichen Kindersäftchen, Kindern und Wöchnerinnen keine Arzneien außer in der höchsten Not verabreichen und verordnen. Sie sind zur Nottaufe verbunden. Eine weitere Regelung war die Verbot, Aborte eigenhändig durchzuführen und Frauen anzuzeigen, wenn sie diese selbst herbeigeführt hatten. Ich habe mir diese vier Punkte herausgepickt, weil ich sehr spannend finde, dass alle vier Regeln nicht unmittelbar mit der Hebammenpraxis, also mit der Tätigkeit oder mit der Versorgung zu tun haben, sondern mit sozialen Verpflichtungen. Während in den Städten immer mehr geprüfte und staatlich anerkannte Hebammen tätig waren, begleiteten auf dem Land weiterhin häufig erfahrene, alteingesessene Dorfhebammen Geburten, auch ohne absolvierte Fachprüfung. Nicht zuletzt deshalb, weil die Infrastruktur vieler Regionen eine flächendeckende Versorgung von fachlich ausgebildeten Hebammen kaum zuließ. Alexandra Schmidt beschreibt, dass viele Frauen in Kärnten den ihnen vertrauten Hebammen vor Ort oftmals mehr Vertrauen entgegenbrachten als jungen, neu ausgebildeten Hebammen aus den Städten. Auch daran zeigt sich, dass die Beurteilung seitens der Gebärender, was gute Begleitung ausmacht, schon damals nicht allein eine Frage formaler Ausbildung war, sondern ebenso von Erfahrung, Beziehung und Vertrauen geprägt wurde. Ich möchte jetzt mit einem nächsten Abschnitt der Geschichte weitergehen, die, naja, das ist wirklich kein leichter Abschnitt der Geschichte. Denn je tiefer ich mich mit der Entstehung und auch mit der Etablierung der modernen Gynäkologie und Geburtshilfe beschäftigt habe, desto häufiger bin ich auch auf Entwicklungen gestoßen, die mich sehr betroffen gemacht haben. Besonders die Geschichte der Gebärkliniken und Findelhäuser in den aufstrebenden Städten wirft Fragen auf, die aus heutiger Sicht nur schwer zu ertragen sind. Und wer sich intensiver mit den historischen Quellen auseinandersetzen möchte, findet die entsprechenden Literaturhinweise in der Folgenbeschreibung. An dieser Stelle für heute möchte ich lediglich einige zentrale Entwicklungen skizzieren, um euch einen Eindruck davon zu vermitteln, unter welchen Bedingungen sich die moderne Geburtshilfe tatsächlich herausgebildet hat. Zuallererst ist es aus meiner Perspektive wichtig zu verstehen, welche gesellschaftlichen Rollen Frauen im 18., 19. und beginnenden 20. Jahrhundert zugeschrieben wurden. Ihr Frausein wurde häufig auf ihre Rolle als Mutter und ehrenwerte Ehefrau komplett zurückreduziert. Frauen verfügten über deutlich weniger Rechte und gesellschaftliche Handlungsmöglichkeiten als Männer. Sie durften weder wählen, hatten nur eingeschränkten Zugang zu höherer Bildung und waren rechtlich sowie wirtschaftlich von ihren Vätern oder Ehemännern abhängig. Zunächst galten sie innerhalb der Familie als Töchter unter der Autorität des Vaters, später häufig unter jener des Ehemannes. Ihr Wirken war ausschließlich auf den privaten Bereich beschränkt. Öffentlich dürften sie sich kaum ausdrücken. Vor diesem Hintergrund lässt sich erahnen, was es eigentlich für Frauen bedeutete, unverheiratet schwanger zu werden und ein uneheliches Kind zur Welt zu bringen. Jungfräulichkeit wurde gesellschaftlich hoch geschätzt. Wissen über Verhütung war nicht allen Frauen zugänglich und Schwangerschaftsabbrüche wurden streng bestraft. Für viele ledige Frauen konnte eine Schwangerschaft schwerwiegende soziale Folgen haben, von Ausgrenzungen und Stigmatisierung bis hin zu existenzieller Unsicherheit. Historische Quellen zeigen, dass in dieser Situation manche Frauen keinen Ausweg mehr sahen. Kindstötungen nach der Geburt kamen vor, sowohl in Städten als auch auf dem Land. Diese Daten lassen sich nur verstehen, wenn man die gesellschaftlichen Bedingungen jener Zeit mitdenkt, den enormen sozialen Druck, die fehlenden Handlungsmöglichkeiten vieler Frauen und die Angst vor lebenslanger Ausgrenzung. Die Gebärkliniken und Entbindungsanstalten, wie sie ebenfalls genannt wurden, waren staatlich geförderte Einrichtungen, in denen Frauen ihre Kinder unentgeltlich und auf Wunsch anonym zur Welt bringen konnten. In Wien entstand 1784 eine Gebäranstalt mit angeschlossenem Findelhaus, das Frauen die Möglichkeit bot, ihr Neugeborenes nach der Geburt anonym abzugeben. An dieser Unterstützung waren jedoch bestimmte Bedingungen geknüpft. Die Frauen mussten in der Anstalt gebären, für einen gewissen Zeitraum stationär bleiben und ihren schwangeren sowie gebärenden Körper für Lehr- und Ausbildungszwecke frei zur Verfügung stellen. Auf diese Weise wurden die Gebäranstalten nicht nur zu Orten der Versorgung, sondern auch zu zentralen Ausbildungsstätten für die entstehende akademische Geburtshilfe. Gebäranstalten erfüllten mehrere Funktionen zugleich. Einerseits dienten sie dazu, geburtshilfliches Wissen zu sammeln und Hebammen auszubilden. Andererseits ermöglichten sie auch Medizinern einen wesentlich umfassenderen Zugang zu Schwangerschaften und Geburt. Während männliche Ärzte zuvor häufig nur bei Komplikationen bei einer Geburt hinzugezogen wurden, konnten sie nun Geburten systematisch beobachten, dokumentieren und untersuchen. Diese Entwicklungen fielen in eine Zeit tiefgreifender gesellschaftlicher Veränderungen, Industrialisierung, Urbanisierung sowie neue wissenschaftliche und technische Erkenntnisse veränderten die Art und Weise, wie Menschen die Welt und auch den menschlichen Körper verstanden. Zudem setzte sich ein mechanistisches Körperverständnis durch. Der Körper wurde immer häufiger als eine Art Maschine betrachtet, deren Funktionen beobachtet, vermessen, analysiert und optimiert werden konnten. Dieses Weltverständnis veränderte Medizin und auch Schwangerschaft und Geburt wurden zunehmend durch diese Perspektive betrachtet und wissenschaftlich untersucht. Bei der Erforschung des schwangeren und gebärenden Körpers ging man meiner Interpretation nach überaus experimentell vor, Verfahren, die viele ethische Fragen aufwirft und aus heutiger Sicht schwer vereinbar sind mit unserem Verständnis von Menschenwürde und informierter Zustimmung. In den Quellen wird von, unter Anführungszeichen, lebendigen Phantomen gesprochen. Ledige, entehrte Mütter, Prostituierte, Frauen, die aus unterschiedlichen Gründen am Rand der Gesellschaft standen, wurden als Lehrobjekte verstanden und behandelt. Sie wurden innerhalb der Kliniken und Lehrsäle unter den Blicken von Ärzten und Studenten mehrfach immer wieder gynäkologisch untersucht, mit verschiedenen Werkzeugen bei der Geburt entbunden, sie wurden aufgeschnitten, wieder zugenäht, man erprobte bereits bestimmte medikamentöse Schmerzmittel und so weiter. Verstarb eine schwangere Patientin, wurde ihr Leichnam gleich weiter für anatomische Untersuchungen vor Ort in der Klinik weiterverwendet. Man kann sich vorstellen, wie der geistige, emotionale und körperliche Zustand dieser Frauen gewesen sein muss. Hinzu kam, dass der weibliche Körper an sich schon als geringer, schwächer, krankheitsanfälliger und weniger belastbar beschrieben und definiert wurde als der männliche. Die Geburtshilfe in diesen Kliniken etablierte durch ihre Methodik ein Verständnis von Schwangerschaft als störanfälliger Prozess, der einer Krankheit gleichzusetzen sei. Auch die Gebärposition veränderte sich im Zuge dieser Entwicklung, während Frauen zuvor in vielen unterschiedlichen Positionen gebaren, stehend, hockend, kniend oder auf Gebärhocker, setzte sich in den Kliniken zunehmend die Geburt im Bett und schließlich die Rückenlage durch. Historikerinnen diskutieren verschiedene Gründe für diese Entwicklung. Ein häufig genannter Aspekt ist, dass die Rückenlage den Untersuchenden einen leichteren Zugang zum Körper der Gebärenden ermöglichte und sich besser in die klinischen Abläufe der damaligen Zeit einfügte. Was für die Arbeit der Geburtshelfer praktisch war, entsprach jedoch nicht zwangsläufig den Bedürfnissen der gebärenden Frauen. Und die Spuren dieser historischen Entwicklungen lassen sich zum Teil bis in die Gegenwart verfolgen. Auch heute finden gynäkologische Untersuchungen und geburtshilfliche Begleitungen nicht immer in einem vollkommen hierarchiefreien Raum statt. Zahlreiche sozialwissenschaftliche Studien beschäftigen sich mit den Machtverhältnissen, Kommunikationsformen und Abhängigkeiten, die in medizinischen Kontexten entstehen können. Und dabei geht es nicht darum, medizinische Versorgung grundsätzlich in Frage zu stellen, sondern darum zu verstehen, wie sich institutionelle Strukturen auf das Erleben von Patientinnen auswirken können. Gerade deshalb spielen respektvolle Kommunikation, informierte Zustimmung und die aktive Einbindung von Frauen in Entscheidungen bis heute eine zentrale Rolle für die Qualität der Begleitung. Erst mit der Verbesserung der hygienischen Bedingungen in den Kliniken gelang es, die Sicherheit der Geburtshilfe deutlich zu erhöhen und die Mütter- und Säuglingssterblichkeit nachhaltig zu senken. Besonders das Kindbettfieber stellte im 18. und 19. Jahrhundert eine verheerende Bedrohung dar. In vielen Gebärkliniken starben Wöchnerinnen und ihre Neugeborenen an Infektionen, deren Ursachen lange Zeit nicht verstanden wurden. Erst die Einführung und Standardisierung hygienischer und antiseptischer Maßnahmen führte zu einem deutlichen Rückgang dieser Todesfälle. Die Medizinhistorikerin Anna Bergmann weist jedoch auf einen für mich sehr wichtigen und bemerkenswerten Widerspruch hin. Sie schreibt, die Tatsache, dass genau die Hospitalisierung von schwangeren Frauen durch die männliche Gynäkologie das Kindbettfieber in seinem epidemischen Ausmaß erst hervorgebracht hatte, war nie in unserem kulturellen Gedächtnis verankert. Im Gegenteil, die moderne Gynäkologie bezieht ihr Renommee vor allem aus dem Mythos, sie habe die Mütter- und Sterblichkeitsrate gesenkt. Unabhängig davon, wie man die Aussage bewertet, macht sie auf einen sehr wichtigen Punkt aufmerksam. Die Geschichte der modernen Geburtshilfe ist nicht nur eine Geschichte medizinischer Fortschritte, sondern auch eine Geschichte von Irrtümern, Machtverhältnissen und Lernprozessen. Viele der Errungenschaften, die wir heute als selbstverständlich betrachten, entstanden erst durch die kritische Auseinandersetzung mit Fehlern und den Erfahrungen der betroffenen Frauen. Und mit dieser Perspektive möchte ich meine historische Erzählung vorerst für heute abschließen. Geburtskultur ist kein abgeschlossenes, absolutes und unveränderliches Konstrukt. Sie ist ein lebendiger Prozess, der sich fortwährend wandelt und sich gemeinsam mit gesellschaftlichen Vorstellungen, wissenschaftlichen Erkenntnissen und den Bedürfnissen der Menschen verändert. Was ich in unserer heutigen Zeit besonders wichtig finde, ist, dass die Perspektiven gebärender Menschen zunehmend in den Mittelpunkt rücken. In vielen Kliniken, Geburtshäusern und außerklinischen Angeboten wird versucht, ihre Erfahrungen, Bedürfnisse und Wünsche stärker in die Gestaltung der Begleitung einzubeziehen. Auch im öffentlichen Diskurs wird diesem Thema heute mehr Aufmerksamkeit geschenkt als noch vor einigen Jahrzehnten. Für mich persönlich bedeutet Selbstbestimmung nicht, unabhängig von allen Strukturen oder Fachpersonen zu handeln. Selbstbestimmung bedeutet vielmehr, in einem respektvollen Dialog mit den Menschen zu treten, die eine Geburt begleiten und auf dieser Grundlage informierte Entscheidungen treffen zu können. Gleichzeitig gibt es medizinische Realitäten und Grenzen, die in Schwangerschaft und Geburt berücksichtigt werden müssen. Ich verstehe Geburt grundsätzlich als einen physiologischen Prozess und nicht als Krankheit. Dennoch können Situationen entstehen, in denen medizinische Unterstützung für die Gesundheit von Mutter und Kind wichtig und notwendig wird. Vielleicht liegt die Herausforderung unserer Zeit gerade darin, diese beiden Perspektiven nicht gegeneinander auszuspielen. Das Vertrauen in die Fähigkeit des gebärenden Körpers und die Möglichkeiten einer Medizin, die dort unterstützt, wo Unterstützung tatsächlich gebraucht wird. Und mit diesen Gedanken neigt sich diese Folge ganz langsam dem Ende zu. Je tiefer ich in die Geschichte der Geburtshilfe und die aktuellen Debatten rund um Schwangerschaft, Geburt und Hebammenarbeit eintauche, desto mehr wird mir bewusst, wie viel es noch zu lernen, zu verstehen und zu erforschen gibt. Die Geschichte der Hebammen ist für mich auch eine feministisch geprägte Geschichte weiblicher Solidarität. Sie erzählt von Frauen, die sich über Jahrhunderte hinweg für andere Frauen eingesetzt haben und es bis heute tun, oft unter gesellschaftlichen, beruflichen und politischen Bedingungen, in denen ihre Arbeit nicht ausreichend gesehen, wertgeschätzt oder honoriert wurde. Gleichzeitig zeigt sich bis heute ein Spannungsverhältnis zwischen der gesellschaftlichen Bedeutung von Hebammenarbeit und ihrer ökonomischen Absicherung für die Verantwortung, die Expertise und die emotionale wie körperliche Arbeit, die Hebammen während Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett leisten, ist ihre Tätigkeit vielerorts nach wie vor unzureichend finanziert. Und für mich steht dies auch im Zusammenhang mit jenen patriarchal-kapitalistischen Strukturen, die ich immer wieder im Laufe dieser Folge angesprochen habe. Dabei sind Hebammen zentrale Expertinnen für Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Über ihre Arbeit, ihre Geschichte und ihre Bedeutung zu sprechen, ist mein Beitrag zu einer Geburtskultur, die fachlich kompetent, medizinisch verantwortungsvoll und gleichzeitig menschlich präsent sein kann. Vielleicht ist dein Beitrag heute, diese Folge mit Menschen zu teilen, die bereits geboren haben, die gerade schwanger sind, innerhalb der Geburtshilfe tätig sind oder die sich für diese Themen interessieren. Denn Geburt betrifft uns alle, denn wir alle wurden geboren aus einem gebärfähigen Körper heraus in diese Welt, in dieses Leben. Ich danke dir vom Herzen, dass du auch heute bei dieser eher aufklärenden Folge mit dabei warst. Das bedeutet mir unglaublich viel, dass du mich und meinen Podcast durch dein Dasein unterstützt. Und wenn du neugierig geworden bist, was meine nächsten Projekte sind, wie meine Treffen und Kreise ablaufen, wann du einsteigen kannst und wo und wie ich dich begleiten kann, zögere nicht, mich zu kontaktieren. Am einfachsten geht das über meine Instagram-Seite catalina.dellamaggiora oder über Mail unter catadellamaggiora@gmail.com. Die genaue Schreibweise kannst du in den Shownotes und der Podcast-Beschreibung entnehmen. Auf Instagram findest du auch alle Informationen, die du brauchst, in all den verschiedenen Highlights, ganz am Anfang, ganz oben meiner Instagram-Seite. Wenn du Luz Materna unterstützen möchtest, dann freue ich mich sehr, wenn du diesen Podcast bewertest und einen Kommentar dalässt, denn dieses Wissen darf wachsen, dieses Leuchten darf sich ausbreiten. Luz Materna lebt von Verbindung, von geteilten Geschichten von Frauen, die sich gegenseitig sehen und stärken. Gemeinsam sind wir viele und gemeinsam lassen wir dieses Licht weiter leuchten. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du Teil dieses Weges bist. Bis zur nächsten Folge. Deine Catalina.